Gerade ist wieder Erkältungszeit. Viele Menschen in meinem Umfeld sind krank. Geht euch vielleicht auch so, dass in der Familie oder unter Freunden ganz viele krank sind? Und Kranksein ist ja etwas, was die meisten, zumindest ich, ziemlich unangenehm finden. Kranksein macht einen Strich durch unsere Pläne, die wir vorhaben. Es schränkt uns ein und es nimmt uns Lebensqualität. Und nachdem ich mal ein paar Tage oder wenn ich mal mehr als ein paar Tage krank bin, dann habe ich auch den Eindruck, nichts geht voran, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist ja kein Wunder, dass dieses oder eines der großen Sprichworte heißt, Hauptsache gesund. Denn wenn man nicht gesund ist, ja, dann kann man ganz viel anderes im Leben auch gar nicht wahrnehmen, genießen, annehmen. Also hoffen wir, dass der Arzt die Medikamente auch möglichst schnell wirken und wir dann tatsächlich wieder schnell und bald gesund sind. Aber was machen wir, wenn uns der Arzt nicht helfen kann? Vielleicht, weil die Ursache nicht gefunden wird oder weil die Behandlung nicht so wirkt oder wenn dir gesagt wird, naja, du musst dich schon auch mit dem abfinden, dass es nicht mehr so wird, wie du bist. Mich hat das überrascht. Ich war vor einigen Monaten mal bei einer Ärztin und dann hat die zu mir gesagt, naja, Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Wenn man mal die 40 erreicht, dann ist das nun mal einfach so. Naja, so ist das. Also, was machen wir, wenn uns die Ärzte nicht mehr helfen können? Was kann dir helfen, wenn du weiter leidest? Vielleicht nicht nur Tage oder Wochen, sondern Monate oder gar Jahre. Was, wenn die Krankheit beginnt, dein ganzes Leben zu bestimmen? Vielleicht hast du ja Menschen vor Augen, bei denen das so ist, die alles Mögliche dann ausprobiert haben und die trotzdem weiterhin leiden. Und ich habe euch heute Morgen mal die Geschichte eines Mannes mitgebracht, der wirklich lange gelitten hat und dem es nicht gut ging. Und obwohl andere Menschen in seiner Nähe waren, haben sie ihn nicht richtig als Gegenüber wahrgenommen. Es gab keinen, der sich ihm zuwandte, niemand, der fragte, brauchst du Hilfe oder wie konnte das nur passieren? Alle gingen irgendwann nur noch vorbei, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, bis eines Tages Jesus vor diesem Mann stehen bleibt. Und diese Begegnung, die haben die Macher von der Filmreihe The Chosen verfilmt und die wollen wir jetzt mal in einem kurzen 4-minütigen Clip anschauen. Jetzt wird alles anders. Die Begegnung, ihr kennt sie wahrscheinlich, sie steht im Johannesevangelium im 9. Kapitel, die Geschichte, wie Jesus diesen Mann heilt. Das zitiert ihr jetzt mal nicht laut und auch nicht im FEG-Bund, wie Jesus diesen Mann heilt. Komme ich darauf heiraten? Jetzt wird alles anders, sagt Simon Petrus am Ende dieses Clips. Ich habe euch den Bibeltext mal mitgebracht. Er beginnt im Johannesevangelium so. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schafstors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda, das heißt Haus der Barmherzigkeit, genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Was war das für ein Ort, das Haus der Barmherzigkeit? In der antiken Welt gab es zahlreiche Tempelanlagen, die Gottheiten geweiht waren und wo man sich Heilung beim Baden oder beim Reinigen erhofft hat. Die jüdischen Geistlichen, die haben Bethesda als Ort und andere solche Tempelablagen natürlich abgelehnt. Das war eher so ein Symbol für heidnische Kulte. Aber wer chronisch krank war, der versuchte natürlich alles, um gesund zu werden. Wenn das eine nicht funktionierte, probiert man das anders. Und so scherten sich die Juden damals in der Volksfrömmigkeit wenig darum. Und in Jerusalem gab es diesen Ort. Und was ich gerade in diesem ersten Textabschnitt nicht gelesen habe, ist eine Überlieferung, die etwa 300 Jahre später ins Neue Testament in den Text eingefügt wird, wo erklärt wird, warum die kranken Menschen an diesem Teich liegen und was sie sich erhoffen. Die Verse 3b und 4, die habe ich auch noch mal mitgebracht. Und in manchen Bibelübersetzungen sind sie auch drin. Da heißt es, sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet, also von diesem Teich, denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich, an welcher Krankheit er litt. Für uns klingt das ein bisschen abergläubisch. Wie gesagt, in dem ursprünglichen biblischen Text war das auch nicht drin. Aber das ist wohl mit dieser Erklärung, warum so viele Kranke sich dort versammeln, weil sie irgendwie hoffen, von diesem Wasser geheilt zu werden und Heilung zu erfahren. Ich finde es faszinierend, dass Jesus um diesen Ort keinen Bogen macht. Also das ist ein Ort der Leidenden und der Kranken. Es macht eigentlich keinen Spaß, dort zu sein, aber Jesus geht speziell an diesen Ort hin. Er geht dorthin, wo das Leid groß ist. Und es heißt hier in Vers 5, unter ihnen an diesem Ort war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Wenn jemand 3,8 Tage krank ist, ist es unangenehm. Wenn jemand 38 Tage krank wird, dann muss er schon gucken, okay, das deckt jetzt noch die Krankenkasse ab, was mache ich dann? Wenn jemand 38 Monate krank ist, können wir uns das kaum vorstellen und 38 Jahre erst recht nicht. 38 Jahre ist mehr als die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in der Antike damals. Da ist also ein Mensch länger krank oder so lang krank, wie er nur denken kann und länger krank, als manche Menschen alt werden. Woran dieser Mann erkrankt ist, wissen wir gar nicht genau. Es gibt nochmal einen späteren Text, da wird deutlich, dass er gar nicht oder kaum laufen kann. Deshalb sagen wir auch immer der Gelähmte. Er muss ohne Unterstützung und ohne Hilfe sehr schwer an dieser Krankheit, an dieser Behinderung gelitten haben. Ihr könnt euch vorstellen, er konnte nur begrenzt arbeiten, weil er ja gar nicht aufstehen konnte, vielleicht ein bisschen was mit den Händen. Aber er war vor allem jemand, der auf Almosen angewiesen war, weil viele Menschen ihn doch irgendwie ja, als eine Last sahen, als einen, den man mitversorgen muss und der halt dasteht. Und warum Jesus zu ihm kommt, steht in diesem Text gar nicht. Man kann sich denken, dass es der ist, der am längsten von allen leidet. In dieser Szene von The Chosen gibt es davor noch kurz diese Frage, warum gerade er? Und dann sagt Jesus, der hier schon am längsten liegt. Also das scheint ja auch wahrscheinlich, also 38 Jahre, das ist eine super lange Zeit. Und dann geht Jesus zu ihm und er stellt ihm die Frage, die wir eigentlich etwas seltsam finden, weil sie so offensichtlich ist. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Warum fragt Jesus sowas? Ich glaube, dass Jesus diesem Mann erstmal eine Würde gibt, indem er nicht irgendwas tut, ihn nicht zum Objekt seiner Heilung macht, sondern ihn einfach mal fragt, willst du eigentlich gesund werden? Es mag ja sein, dass dieser Mann sich so sehr an seine Lebensumstände gewohnt hat oder so sehr auf die eine Lösung mit dem Teichwasser fixiert ist, dass er sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass auch was anderes passieren könnte. Er ist gar nicht mehr offen für Veränderungen. Er hätte auch einfach Ja sagen können, ja, super, ich will sofort gesund werden. Aber er klagt über diesen Ausweg, den er sieht und der nicht zu funktionieren scheint. Der Kranke antwortete in Vers 7, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Also offensichtlich geht es im Haus der Barmherzigkeit nicht besonders barmherzig zu, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Jeder versucht, so schnell wie möglich hinzukommen. Und dieser gehbehinderte Mensch, der bleibt außen vor. Herr, ich habe niemanden. Was steckt hinter diesen Worten an Enttäuschung, an Frust, an Hoffnungslosigkeit? Ich glaube, es steckt auf jeden Fall auch Resignation und Einsamkeit drin. Ich habe niemand heißt, ich bin auf mich selbst angewiesen. Da ist niemand, auf den ich zählen kann. Inmitten meiner Krankheit bin ich auch irgendwie allein. Und die Frage ist, warum bleibt dieser Mann an diesem Ort? In der Videoszene oder in diesem Clip wird ja gesagt, oder da sagt dieser Mann, ich weiß es nicht. Im biblischen Text steht es auch nicht. Wir wissen es also nicht genau. Vielleicht hat ihn keiner bisher weggetragen. Oder dieser Ort ist halt doch ein Ort, wo immer wieder Leute kommen, um Almosen zu geben, weil ja eine ganze Reihe an kranken und verkrüppelten Menschen dort ist und an diesem Ort ist. Jedenfalls geht dann diese Begegnung mit Jesus so weiter, wie wir es gerade auch schon gesehen haben. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Schabbat. Nach 38 Jahren kann dieser Mann zum ersten Mal wieder gehen, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, vielleicht zum ersten Mal seit langem. Und jetzt wird alles anders, fasst das ganz gut zusammen, wie Petrus das am Ende gesagt. Es wird alles anders. Jesus ist derjenige, der das erfüllt, was seine Jünger erwarten. Er ist dieser von Gott Gesandte, der heilt und der Wunder tut. Und dieser Mensch, dieser Arme, erlebt das. Ich finde diese Geschichte so faszinierend, weil sie so verschiedene Aspekte hat, wie man mit Krankheit, mit Gesundheit, mit Leben, mit Jesus umgeht. Das Erste, was mich an dieser Geschichte immer wieder bewegt, wenn ich sie lese, ist tatsächlich die Länge der Krankheit und die Frage, oh, was hat dieser Mann erlebt? Warum hat Gott das zugelassen, dass der 38 Jahre lang so sehr leidet? Ich habe einen Freund, den ich schon seit Kindergartenalter und davor kenne, der eine psychische Erkrankung hat und seit über 30 Jahren daran leidet. Und es schränkt sein Leben ein und das wird es auch sein weiteres Leben. Ich kenne ein Ehepaar, das hat einen Sohn, da wurde im Kleinkindalter eine degenerative Erkrankung festgestellt. Die Entwicklungen, die erst nach vorne gingen, die haben alle aufgehört. Er wird immer mehr gelähmt und hat keine große Lebens- und keine lange Lebenserwartung mehr. Ich kenne ältere und jüngere Menschen, die Diagnosen an Krankheiten haben, die keine Hoffnung machen. Und ich bin traurig und entsetzt, was für höllische Krankheiten es gibt. In dieser Begegnung mit diesen Menschen gibt Jesus ihm keine Antwort und keine Erklärung darauf, dass er oder warum er seit 38 Jahren so sehr leidet. Und ich merke zugleich, dass es Jesus aber auch nicht kalt lässt, dass ihm dieser Mann mit seiner Geschichte nicht egal ist. Er sieht ihn als Einzelnen dort und er geht zu ihm hin und er spricht ihn an. Und das ist so ein bisschen jetzt auch eine Anknüpfung an das, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, ganz konkret. Jesus kennt und sieht dich. Ich glaube, das ist das eine, was ich hier merke. Gerade derjenige, der sagt, ich habe niemand, der begegnet, dass ihm in Jesus Christus Gott selbst begegnet. Und wenn du gerade vielleicht dieses Gefühl hast, in meiner Last, in meiner Sorge, in meiner Not, ich bin ganz alleine, keiner sieht mich, dann erinnert mich diese Geschichte daran, doch, da gibt es einen, der mich kennt und der mich sieht und der weiß, wie es mir geht. Und schon dieses Angesehensein oder Angesehenwerden und dieses Bewusstsein, ich bin von Jesus gesehen, schon das verändert was im Leben von diesem Mann. Jesus verändert dich, habe ich das mal so ganz allgemein genannt. Ich finde es spannend, dass Jesus derjenige ist, der hier die Initiative ergreift. Er geht auf den Mann zu und nicht erst die Heilung, sondern schon diese Begegnung verändert den Menschen. Ihr kennt vielleicht diese Aussage von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosophen, der sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und er sagt damit eigentlich, du kannst gar nicht ein Mensch sein ohne andere Menschen. Du wirst zum Ich, weil du ein Du gegenüber hast. Du hast Menschen gegenüber und die machen dich zum Menschen. Der gelähmte Mann, der war wie entmenschlicht, weil ihm keiner mehr richtig begegnet, bis Jesus ihm auf Augenhöhe begegnet. Und in der Filmszene so schön dargestellt, merkt er, Jesus geht runter auf die Knie. Der geht auf Augenhöhe mit diesem Mann, um ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Und ich finde es interessant, dass der Mann dann dieses Wunder der Heilung erlebt, bevor er auch nur annähernd versteht, wen er da vor sich hat. Also der weiß ja gar nicht, wer das eigentlich da ist, interessanterweise. Also er fragt hier, wer bist du, wer ist das? Man hat die Gestalten in den schwarzen Kutten gesehen, das waren die Pharisäer. Das Gespräch geht nämlich noch ein bisschen weiter, weil Jesus am Sabbat diesen Mann heilt und der die Matte nimmt und die Pharisäer sagen, Matte tragen ist doch verboten am Schabbat, geht doch gar nicht. Aber die Begegnung findet statt und diese Heilung findet statt, ohne dass dieser Mann weiß, wer er ist. Als die Pharisäer später fragen, wer hat dich da geheilt? Wer war das, der gesagt hat, du sollst die Matte tragen? Da hat der Mann noch gar keine Ahnung, weil er gar nicht weiß, wer Jesus ist. Und es zeigt mir so ein bisschen, dass nicht eine besondere Erkenntnis notwendig wäre oder in Anspruch genommen werden kann, um Heilung zu erleben. Nicht, weil man eine besonders enge Beziehung zu Jesus hat, hat man ein Recht darauf, gar nicht. Ich finde es spannend, dass der Mann von Jesus geheilt wird und dass Jesus den ersten Schritt auf ihn zugeht, was mir auch irgendwie zeigt, Jesus kennt mein Leben, bevor ich mir bewusst bin, dass er mich und mein Leben überhaupt kennt. Der erste Schritt geht immer von ihm aus. Und Veränderung durch Jesus kann Heilung bedeuten, bedeutet es auch manchmal, aber nicht immer. Ich kenne Christen, die mir glaubhaft bezeugt haben, dass sie wirklich eine Heilung von der Krankheit erfahren haben, die man so nicht erklären kann. Und ich kenne natürlich genauso Menschen, die seit Jahren beten und nicht geheilt werden. Also Veränderung heißt nicht immer, wir werden geheilt. Und trotzdem finde ich diese Frage nach dem Gesundwerden, nach dem Heilwerden so spannend. Willst du gesund werden, fragt Jesus. Und das zeigt mir irgendwie, wie feinfühlig Jesus ist. Also Jesus zwingt Veränderung nicht auf, habe ich das mal genannt. Der Mann hätte krank bleiben dürfen. Ich meine, ihr müsst euch das mal überlegen. Wir wissen nicht genau, wie alt er ist. Aber dieser Mann, der ist mehr vertraut mit dem Kranksein als mit dem Gesundsein. Ist dem vielleicht gar nicht wirklich bewusst. Und ich glaube, uns fällt es auch manchmal leichter, in den alten oder gewohnten Lebensumständen zu verharren, weil wir uns vielleicht, obwohl sie schwierig sind, so sehr daran gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr bereit sind, Veränderungen zu erleben. Oder dass wir uns gar nicht vorstellen können, was Veränderung denn vielleicht bedeutet. Wenn Jesus dich jetzt fragt, willst du gesund werden? Was würdest du antworten, wenn du weißt, dass dadurch dein Leben sich ganz schön verändern wird? Ich habe mich auch gefragt, wie wäre ich eigentlich diesem gelähmten Mann da begegnet? Wäre ich an ihm vielleicht vorbeigelaufen? Hätte ich ihm was zu essen gegeben? Hätte ich für ihn gebetet im Stillen oder auch ihn angesprochen? Vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, in deiner Nähe, an denen du vorbeigehst. Vielleicht schon seit Jahren, siehst immer wieder dieselben Personen. Vielleicht nimmst du sie gar nicht richtig wahr oder du bist überfordert oder du hast es eilig. Ich will mich von Jesus inspirieren lassen, dass er hier stehen bleibt und diesen Mann anspricht. Dass er nicht einfach vorbeigeht, sondern dass er ihn wahrnimmt. Und vielleicht gibt es auch Menschen in deinem und meinem Umfeld, und die gibt es bestimmt, die einfach nicht unbedingt Heilung erleben, wenn du ihnen begegnest, aber denen das Leben ein Stück leichter wird, wenn du an einem Nachmittag mal eine Stunde Zeit mit ihnen verbringst, mal einen Moment lang da bist und das Leid gemeinsam auch einen Moment ausgehalten und getragen wird. Mich fordert das Vorbild von Jesus heraus, Menschen ein echtes Gegenüber zu werden. Viel zu oft, da entmenschlichen wir uns gegenseitig, indem wir bei unserem Bild vom anderen stehen bleiben. Und dann begegnen wir die Vermehrung, weil wir uns der Meinung sind oder sofort wissen, ich kenne doch den anderen, ich kenne doch sein Bild. Und mit AfD-Wählern muss ich gar nicht erst reden. Oder mit diesen Linksliberalen brauche ich nicht reden. Oder das gibt es im Glauben genauso, dass jemand sagt, ich bin eher konservativ oder ich bin eher progressiv. Und wir reden gar nicht erst miteinander, weil wir meinen, wir wüssten doch schon, was der andere für einer oder für eine ist. Und wir verhindern Begegnung, wir verhindern Gespräch, anstatt einander zu begegnen. Nicht, dass man mit jeder Begegnung am Ende dieselbe Meinung hat. Aber am Ende sind wir doch alle Geschöpfe Jesu, Menschen, die Jesus liebt. Jesus wurde für Menschen, die niemand hatten, zu einem jemand, der half, der sie aus ihrer Verzweiflung riss. Und das hat nicht nur dieser Mann hier am Teich erlebt, das haben viele erlebt, die Jesus begegnet sind. Der Hauptmann von Kapernaum, dessen Sohn Jesus gesund macht, Zachäus der Zöllner, der ziemlich einsam am Zoll sitzt, bis Jesus ihn rausholt und wieder zurückführt in die, ja, oder in Freundschaften und in seine Jüngerschaft. Oder Petrus, der dreimal behauptet, Jesus zu kennen, der ihn dann nicht zu kennen, der ihn verleugnet, der in Schmerz und Trauer versackt, bis ihm Jesus wieder begegnet. Jesus geht auch heute auf Menschen zu, um sie zu heilen und ihnen zu begegnen. Und ich glaube, wir als seine Nachfolger, wir sind auch in seinen Fußspuren unterwegs. Auch wenn kein Wunder geschieht, so können wir doch viel tun, um einander zum Nächsten zu werden. Und ich denke, das beginnt ganz einfach da, wo wir einander wahrnehmen, wo Menschen im Fremden oder im Neuen sind. Nächste Woche werden wir einen speziellen Gottesdienst haben, Lego-Abschlussgottesdienst. Wir haben jetzt die Kinderzahl der Anmeldungen bei 60 gekappt. Wir haben also 10 Tische mit jeweils 6 Kindern und einem Mitarbeiter. Das ist, denke ich, das Maximum, was wir glauben, was wir mit Legosteinen glücklich machen können, ohne dass das ein Riesenchaos wird. Aber wenn nächste Woche zu diesem Abschlussgottesdienst die Stadt draußen stehen wird und ihr staunen könnt, was die ganzen Baumeisterinnen und Baumeister gebaut haben, dann nehmt doch vor allem auch die Menschen wahr, die sonst nicht sonntags hier sind. Weil ich glaube, das ist ein erster Schritt aufeinander zu, wo Menschen im Neuen sind oder im Unbekannten, dass wir ihnen begegnen und dass wir sie sehen. Nicht, dass wir sofort alle Herausforderungen damit lösen, aber ich glaube, das ist ein erster Schritt. Und das könnte ein ganz konkreter sein, auch jetzt am nächsten Wochenende. Nicht in diesem Text steht, aber in diesem Videoclip drin, ist ein Satz, den ich richtig gut finde, weil er doch sinngemäß natürlich an vielen Begegnungen mit Jesus gesagt wird. Jesus sagt dem Gelähmten einen beeindruckenden Satz. Er sagt hier, der Teich, der hilft dir gar nichts. Du brauchst nur mich. Du brauchst nur mich. Und ich glaube, viele von uns haben das an der einen oder anderen Situation im eigenen Leben gespürt und erlebt, dass wir nur Jesus brauchen. Egal, ob krank oder gesund, wir brauchen vor allem diesen Jesus, der uns liebt, der genug ist und der unser Leben aufblühen lässt. Das zu verstehen, das zu erleben und das zu bezeugen, darum geht es, wenn wir ihm nachfolgen. Amen.